Ich lese aus dem Buch der Sprichwörter, aus dem Kapitel 8. Hört doch, die Weisheit ruft. Sie spricht mit der Stimme der Klugheit. Sie hat sich oben auf die Stadtmauer gestellt. Sie steht an den Straßen und an den Wegkreuzungen. Sie ruft bei den Toren, die in die Stadt führen, dort, wo die meisten Menschen vorbeikommen. Euch, ihr Leute, spreche ich an. Ich wende mich an alle Menschen. Ich, die Weisheit, wohne am Ort der Klugheit. Ich verfüge über Wissen, über Besonnenheit. Dem Herrn mit Ehrfurcht zu begegnen, bedeutet, das Böse zu hassen. Darum hasse ich Hochmut, Stolz, unrechtes Tun und einen Mund, der die Wahrheit verdreht. Bei mir findet man Rat und Hilfe. Ich verleihe Einsicht und Stärke. Der Herr hat mich, die Weisheit, am Anfang seiner Schöpfung erschaffen. Ich war das erste seiner Werke vor aller Zeit. In längst vergangenen Tagen wurde ich geschaffen, am Anfang der Erde, vor unvorstellbar langer Zeit. Ich wurde geboren, als es noch keine Meere gab und kein Wasser aus den Quellen der Tiefe strömte. Bevor die Berge in der Erde verankert wurden und die Hügel entstanden, kam ich zur Welt. Gott hatte das Land noch nicht geschaffen und auch nichts anderes. Nicht einmal Staub gab es auf der Erde. Ich war dabei, als er das Dach des Himmels baute, als er den Horizont über dem Meer bildete. Ich war dabei, als er die Wolken oben festmachte und die Quellen unten aus der Tiefe sprudeln ließ. Ich war dabei, als er dem Meer eine Grenze setzte und dem Wasser verbot, sie zu überschreiten. Wort des lebendigen Gottes.
Dieser Text aus Sprüche 8, ich gestehe es euch, der ist mir noch gar nicht so lange bewusst. Hand aufs Herz. Wer von euch hat den schon vorher mal gelesen? Okay, das ist klar, jawohl. Das ist auch klar. Gut, ja. Ich bin zufrieden mit euch, das ist ein guter Durchschnitt. Ich glaube, dass dieser Text des ersten Bundes sehr vieles hat, was uns anstoßen kann. Ich lese den seit einiger Zeit immer wieder in unterschiedlichen Übersetzungen und er tut mir sehr, sehr gut. Er verleiht so eine Tiefe, so eine Mehrdimensionalität. Ich will nicht weiter beschreiben, sondern ich möchte mit euch diesen Text nochmal durchschreiten. Und dann auch den Gipfel, den wir noch nicht gehört haben, mit euch erklimmen. Das Stichwort Weisheit. Vielleicht tust du dich ein bisschen schwer mit diesem Wort Weisheit. Was ist das? Weisheit, das ist ein Containerwort. Das ist ein Wort, das benutzt man und die Bedeutung, die man diesem Wort gibt, die steckt man in das Wort rein. Und die Definition für Weisheit, die man sich gut merken kann, ist, die Weisheit, die hat es damit zu tun, dass unser Leben gelingt. Ganz, ganz weit gesprochen. In einer bäuerlichen, landwirtschaftlichen Kultur damals waren die Senioren weise, weil sie über viele Jahre und Jahrzehnte durch Erfahrung und durch Beobachtung der Natur rausgekriegt haben, wann ist die richtige Zeit, mit der neuen Aussaat zu beginnen. Die Jüngeren wussten das nicht, denn es gab noch kein Internet, wo man das googeln konnte. Also die Weisheit der Alten half zum Überleben, dass das Leben gelingt. Und von daher ist das ein zutiefst positiv besetztes Wort. Und darüber hinaus beginnt diese Rede der Weisheit damit, dass die Weisheit selber spricht. Hört doch, die Weisheit ruft. Das heißt, dass die Weisheit den ersten Schritt auf uns zugeht. Es steht da nicht, hört mal, strengt euch an und sucht die Weisheit. Kommt mal in die Pötte. Seid mal nicht so lahm. Also die Aufforderung an uns, was zu tun. So eine typisch religiös-moralische Ermahnung. Nein, nein. Hier wird etwas deutlich, was sich durch die hebräische Bibel durchzieht, bis ins Neue Testament, was ein tiefer Wesenszug unseres Gottes ist, bevor wir in die Gänge kommen, bevor wir was tun dürfen und sollen, macht er den ersten Schritt. Er macht immer den ersten Schritt. Das ist das Evangelium. Wir reagieren. Dadurch, dass Gott sich auf uns zubewegt, werden wir befreit zum Hören, zum Handeln. Es beginnt damit, dass du einfach hören darfst, denn da ruft jemand. Die Weisheit ruft. Hast du die Stimme der Weisheit schon mal gehört? Weißt du, wie die Weisheit klingt? Ich weiß, wie die Stimme meines Vaters klingt. Ich weiß, wie die Stimme von Jorin klingt. Das ist mein jüngster Enkelsohn. Ich weiß natürlich, wie die Stimme meiner Frau klingt. Fantastisch. Weißt du, wie die Stimme deiner Weisheit klingt? Sie spricht mit der Stimme der Klugheit. Also, die Weisheit hat es mit Bildung zu tun. Die Weisheit ist bildungsfreundlich. Und deswegen liebt die Weisheit neugierige Menschen. Menschen, die Fragen haben. Wenn in unserer Gemeinde die Weisheit zu Hause ist, dann verunsichern uns die Fragen der anderen nicht, sondern sie sind der Raum unserer Erkenntnis. In der Pubertät stellen die Jugendlichen viele Fragen. Eine geniale Frage war auch, was hat Gott eigentlich gemacht, bevor er die Schöpfung gemacht hat? Wenn man die gestellt kriegt und auf dem falschen Fuß gerade ist, da kann man schon ein bisschen ärgerlich werden. Da kannst du keine vernünftigen Fragen stellen. Wer kommt denn auf so eine blöde Frage? Nee, das ist keine blöde Frage. Es gibt keine blöden Fragen. Das ist die Neugierde von jungen Menschen. Selig sind die, die sich diese Neugierde auch im Alter noch bewahren. Wehe denen, die auf glatte Antworten reinfallen. Das, was uns weiterbringt in Richtung Weisheit, das sind die Fragen. Ich finde es tragisch, dass christliche Gemeinden nicht dafür bekannt geworden sind, dass sie ein Raum der Bildungsfreundlichkeit sind. Im Gegenteil, wenn man unsere Kirchengeschichte betrachtet, überall, wo Menschen sich Gedanken gemacht haben, da kann man fast sicher sein, dass ein paar Fromme aufgestanden sind und haben gesagt, das kann gar nicht wahr sein. Das kann gar nicht wahr sein. Alles dreht sich um die Erde, weil wir sind die Krone der Schöpfung. Wir leben auf der Erde, deswegen dreht sich alles um die Erde. Und wenn dann Wissenschaftler auftauchen und sagen, nein, 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 das ist genau andersrum, wir kreisen um die Sonne, ihr Lehre, das Böse. Das ist schade, das ist schade. Wir verlieren nichts, wenn wir Bildungsfreundlichkeit uns aneignen. Und wenn wir gerade im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch darüber hinaus, das wirklich fördern, weil das der Raum ist, wo Weisheit dann gehört werden kann. Ja, die Weisheit erzählt noch mehr, wo sie nämlich gehört werden kann. Da hören wir was von der Stadtmauer. Sie ist an den Straßen, an den Wegkreuzungen, an den Toren der Stadt. Wir würden heute vielleicht sagen, sie ist manchmal auch in den Fußgängerzonen zu finden, in den schönen italienischen Cafés, manchmal auch in Kneipen, manchmal, aber auf jeden Fall auch in Bibliotheken, öffentlichen Bibliotheken. Fällt euch was auf, was als Ort, wo die Weisheit auftaucht, was da gar nicht fällt? Der Tempel. Ich bin entsetzt. Der Tempel fehlt. Ja, warum fehlt denn der? Ich würde sagen, der den Text als letztes geschrieben hatte, der hatte so eine leichte kultuskritische Schwäche und wollte da seine Kindheit irgendwie verarbeiten, schlechte Erfahrung mit irgendeinem Priester, bopp, streiche ich den Tempel. Nee, so war das natürlich nicht. Das ist ganz bewusst so. Denn die Weisheit, die ist natürlich nicht nur in den frommen Häusern zu Hause. Die Weisheit hat die Weite der Schöpfung. Die findest du außerhalb der Gemeinde. Das ist ja interessant. Also nicht nur im Tempel, würde ich jetzt mal freundlich interpretieren, sondern überall. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Weisheit sich an alle Menschen wenden will. Nicht nur an die Gottesfürchtigen, nicht nur an die Frommen, an alle Menschen. Also die, die so einen kirchlichen Wackelkontakt haben. Oder die, die so religiöse Analphabeten sind. Sind nicht ausgeschlossen. Die Weisheit hat eine große Weite. Das finde ich fantastisch. Der kannst du überall begegnen. Und sie kann auch allen begegnen. Was für eine Hoffnung. Das Leben kann gelingen von allen. Die Weisheit, wo kann ich ihr tatsächlich begegnen? Sie wohnt am Ort der Klugheit. Da wohnt sie. Ja, das ist nichts anderes als die gute Wohngemeinschaft. Die hat schon die Weisheit gepflegt. Und der Weg, wie die Weisheit sich meldet, das sind Gespräche, Diskussionen. Und da merke ich, dass die Weisheit einen ganz, ganz engen Zug zu Jesus hat. Bei Jesus habe ich auch diese Zuwendungslust gelesen. Er hatte ständig Lust, irgendwelche Leute zu besuchen und denen zu begegnen. Das verbindet ihn mit der Weisheit. Das, was die Weisheit auszeichnet, dem Herrn mit Ehrfurcht zu begegnen. Ehrfurcht, Respekt. Da steht der Name Yahweh, den die Juden bis heute nicht aussprechen. Anstelle des heiligen Namens wird heute tatsächlich, ich habe das in einem Interview aus Israel gesehen, da sagte der Taxifahrer, als er von Gott sprach, Hashem, Hashem. Und Hashem bedeutet der Name. So sprach er vom Gott Israels, als Zeichen des Respekts. Wir Christen, uns prägt vor allen Dingen ein sehr naher Umgang zu Gott. Wir sprechen von Gott als Vater. Wir sagen, wir können vor Gott so beten, so zu ihm sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir können wie Kinder in seine Arme laufen. Das ist ein sehr nahes Verhältnis, vertraut, zärtlich. Wir erfahren, dass Gott uns liebt. Das kann man spüren manchmal. Glauben und spüren. Ja, das sind starke mystische Erfahrungen. Und auf dieser Ebene, da kann uns manchmal ein bisschen der Respekt flöten gehen. Als wüssten wir immer, was Gott vorhat und was Gott denkt und was Gott meint. Zu dem und zu dem und zu der Situation und von denen kann er gar nichts halten, aber von denen. Und da habe ich gelernt, Mensch, Respekt vor Hashem bedeutet auch, mal da nicht den Mund so voll zu nehmen. Eine weitere Konsequenz ist, dass der Respekt vor Gott direkt auch dazu führt, dass wir Respekt vor unserer Mitwelt haben. Also, dass ich weniger Auto fahre, das hängt nicht daran, dass ich irgendwie nur Touran fahre, sondern das hängt damit zusammen, dass mein Respekt Gott gegenüber wächst. Und ich natürlich ein schönes Fahrrad habe. Ich bin ja ehrlich. Aber merkt ihr, unsere Beziehung zu Gott, die hat die Kraft, unseren Umgang mit unserer Mitwelt und mit unseren Mitgeschöpfen zu prägen. Was für ein weites Feld. Ja, und dann spricht die Weisheit davon und wir sind auf einmal auf den ersten Seiten der Bibel. Am Anfang. Ja, wie am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Weisheit grätscht dazwischen. Wie gestern die deutschen Fußballerinnen gegen die Kanadierinnen, Manuel, ne? Schade. Wir haben verloren, wir haben gewonnen. Die Weisheit meldet sich und sagt, ich bin das erste Schöpfungswerk. Ich. Und sie spricht nicht nur vom Werk, sondern sie sagt, Gott hat mich auf die Erde gebracht. Er hat mich geboren. Ja, was sind das für mutige Formulierungen? Die Weisheit. Das ist kein entlegener Sprichwortetext, sondern diese Seite, Kapitel 8, die sollten wir direkt hinter Kapitel 1 im ersten Buch Mose legen oder da dran schreiben. So zentral, so grundlegend ist das. Es begeistert mich. Nähern wir uns dem Höhepunkt. Als er dann die Fundamente der Erde legte, stand ich ihm als Handwerkerin zur Seite. Tag für Tag war es für mich eine Freude. Die ganze Zeit lachte ich an seiner Seite. Ich war fröhlich, dass es den Erdkreis gab und hatte meine Freude an den Menschen. Als Ergänzung lege ich da mal die Luther-Übersetzung daneben, um die sprachliche Fülle dieses Textes noch mehr zum Klingen zu bringen. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Auf zwei Unterschiede möchte ich jetzt zum Höhepunkt noch eingehen. Zum einen ist von der Handwerkerin die Rede. Die Weisheit ist eine Handwerkerin. Wir haben das bei unserem Praktikanten gehört, wie wichtig das ist, dass man auch eine Arbeitshose geschenkt bekommt. Ja, du, die Weisheit, die kommt nicht mit Buchwissen, Theorie angelesen oder so, sondern die Weisheit kommt im Blaumann und sagt, ja, Leben ist praktisch, da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ich bin Handwerkerin, ich kann das. Ich habe keine zwei linken Hände, mir kannst du das anvertrauen. Ich kann schon was schnitzen in deinem Leben. So, und dieses hebräische Wort hat eine Wurzel, die eben sehr vielschichtig ist. Man kann sie auch in die Richtung beständig übersetzen. Das ist zwar im Deutschen ein großer Unterschied, aber im Hebräischen steckt da noch mehr drin, an Nähe. Deswegen machen manche Übersetzungen da auch ein Schoßkind draus oder das Stichwort Liebling. Es drückt auf jeden Fall eine große zärtliche Nähe aus. Die Weisheit und Gott selbst, die sind richtig dicke miteinander. Die Weisheit ist beständig bei Gott. Und diese Beständigkeit ist voller Kreativität. Die reicht aus, damit dein Leben bunt, farbig gelingt. Fantastisch. Nebenbei fällt tatsächlich auf, dass die Weisheit wie eine Person spricht. Das nennt man das Stilmittel der Personifikation. Und ganz nebenbei, wenn wir uns darauf einlassen, haben wir automatisch eine Person im Kopf. Da spricht ja jemand. Und die Weisheit, das ist natürlich eine Frau, die Weisheit. Chochma, Sophia, die Weisheit. Der zweite Punkt. In der Basisbibel heißt es, dass die Weisheit die ganze Zeit lacht an der Seite Gottes. Ja, gut, dass das noch keine Mittelalterübersetzung war. Das hätten die gar nicht so hingekriegt. Da war das Lachen ja nicht so gern gehört. Ja, und sie war fröhlich, dass sie sich den Menschen so zuwenden konnte. Das sind alles absolut positive Beschreibungen. Es gibt nichts Schöneres als einen lachenden Menschen. Lachende Kinder, lachende Senioren, befreiend. Deswegen sollte man immer auch mal in der Gemeinde, im Gottesdienst, in Mitarbeiterbesprechungen, Gemeindeleitungssitzungen hoffentlich auch Momente haben, wo man aus Herzen richtig lachen kann. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Weisheit auch da ist. Nicht irgendein Blödel, sondern die Weisheit. In der Luther-Übersetzung heißt es, dass sie spielt. Spielt. Die Weisheit spielt vor Gott. Und sie spielt auf dem Erdenkreis. Ja, gibt's was Schöneres, als Kindern zuzuschauen, wie sie im Spiel selbst versunken alles vergessen? Ja, es gibt noch was Schöneres. Erwachsene, die genauso spielen. Auch das ist eine absolut positive Beschreibung. Und man könnte das hebräische Wort auch mit Scherzen übersetzen. Warum ist das so hilfreich? Ja, das soll uns entkrampfen. Damit wir uns auf die Weisheit einlassen. Und schlussendlich gibt es auch zumindest einen Theologen, den ich gefunden habe, der die Übersetzung tanzend favorisiert. Die Weisheit tanzt. Deswegen die Einladung, mit ihr ins Leben hinein zu tanzen. Die Weisheit bittet zum Tanz. Gut, ich bin kein guter Tänzer, also auch beim Singen, Aufstehen schenke ich mir meistens auch. In Bewegung kommen kann ich auch sitzend. Ich freue mich schon, wenn ich später im Seniorenkreis Stuhltanz lerne. Ne? Und natürlich weiß ich, das Wort Tanzen ist ja ein Metapher. Der steht für was? Lebendigkeit. Tanzen, das muss man nicht. Aber man darf das. Und man sollte vor allen Dingen diese Freiheit spüren, sich der Weisheit in Sachen Lebensführung anzuvertrauen. Jetzt gibt es zwei Dinge, die auch noch gesagt werden müssen. Die Weisheit weiß natürlich auch, dass das Leben nicht immer zum Tanzen ist. Gerade die Weisheit zeigt uns, dass unser Leben oftmals nur halb gelingt. Die Weisheit ist nicht am Werk, wenn du etwas perfektionistisch in deinem Leben umsetzen willst und daran fast zerbrichst und dann zu dem Punkt kommst, entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Da schlägt die Weisheit die Hände über den Kopf zusammen, denn sie weiß doch, was wir sind. Menschen aus Fleisch und Blut, ja, das ist schon sehr wohlwollend formuliert, aber die Weisheit sagt, wir sind Staub. Wir sind Staublinge. Hey, wir sind richtig schwach. Und deswegen setzt die Weisheit dich in der Lebensführung nicht unter Druck, sondern sie befreit dich, deine Bruchstückhaftigkeit, deine Menschlichkeit anzunehmen. Und natürlich müssten wir, wenn die Zeit nicht schon so weggerannt wäre, auch noch eine zweite Frau uns angucken. Welche? Die Torheit. Ah, es gibt nicht nur die Weisheit, die mit uns schwofen will, sondern da ist auch noch die Torheit. Ja, so ganz leicht ist das natürlich doch nicht. Ich möchte schließen, und dazu habe ich mir einige Gedanken schriftlich formuliert, damit ich nicht ins Schwafeln komme. Weisheit. Sie wird empfangen, wir haben sie nicht. Sie kommt auf uns zu, durch andere Menschen, durch Bücher. So bewegt sie unseren Verstand und unsere Gefühle und auch unseren Glauben. Sie fördert unsere Beziehungsfähigkeit zum Lebendigen, zu unseren Mitlebenden und zu unserer Mitwelt. Die Weisheit öffnet uns die Augen für das Leben und für das Wahre, das Schöne, das Gute. Frau Weisheit hilft uns, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, Aberglaube von Glaube, Lehre von Ideologie. Die Weisheit ist immer Wahrheit im Prozess und nie absolute Wahrheit, denn das Absolute ist Gott vorbehalten. Was bleibt? Sich von der Weisheit zum Tanz einladen lassen. Oder von Jesus in die Nachfolge. Das Letztere ist uns vertrauter. Vielleicht geht es jedes Mal um dasselbe.
Hört nun die Worte, die uns in Bewegung bringen möchten, die uns Johannes zuruft durch Gott. Am Anfang war die Weisheit, und die Weisheit war bei Gott, und die Weisheit war wie Gott. Diese war am Anfang bei Gott, alles ist durch sie entstanden, und ohne sie ist nichts entstanden. Und ohne sie ist nichts entstanden, was in ihr entstanden ist, war Leben. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Die Weisheit war das wahre Licht, das allen Menschen leuchtete, die in die Welt kommen. Sie war in der Welt und die Welt ist durch sie entstanden, aber die Welt hat sie nicht erkannt. In das ihr eigene kam sie, aber die ihrigen haben sie nicht aufgenommen. Und die Weisheit wurde ein Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, und es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Johannes trat als sein Zeuge auf. Er rief: Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der mir immer schon voraus ist, denn lange vor mir war er schon da. Aus seiner Fülle haben wir alle Gnade über Gnade erhalten, denn die Tora ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus, den Messias, zu uns gekommen. Worte des lebendigen, machenden Gottes.